Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Ja, guten Tag, mein lieber Till. Ich bin hier wurde zugeschaltet durch Knopfdruck, was es heutzutage alles gibt. Ne? Man muss auch sagen, wir sind ja tatsächlich nicht nur politisch, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand. Ne?
Ja, auch ich sage hier aus dem 333 Kilometer entfernten Hamm einfach nur grüß dich, mein lieber Atze, du Lampion der Erleuchtung, du Trockenhaube der Gerechtigkeit, du Waldmeister der 16 Änder, du Poesie im Meer der Fetisch. Ertränken, Liebeswörter.
Ich mag es auch an mir selbst, wenn ich selber wirklich nicht kurz vor Ende des Satzes nicht weiß, wie dieser enden wird.
Ja, ganz genau. Wenn man einfach immer weiter sucht, was man an Herzlichkeiten, Blödsinn, Albernheiten oder auch Gemeinheiten noch sagen kann. Ich grüße dich, mein lieber Bundestrainer und Weltmeister aus Hamm.
Ja. Der Samtgemeinde Hamm, Samtgemeinde, das sieht man schon an deiner weichen Haut.
Ich möchte
dich auch grüßen, mein lieber Till. Und du hast mich gerade mit dem Meer, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang es war, weil die Lobhudelei und auch die Attribute schossen ja auf mich ein, wie einst auf meinen Vater an der Ostfront. Die Geschosse an der Ostfront. Aber bei mehr muss ich dran denken und da möchte ich dir doch mal jetzt mal huldigen. Und zwar als Sibel Kikeli, die ja mittlerweile auch im Kiel-Tatort spielt, damals richtig ihren Durchbruch hatte in dem Film Gegen die Wand von Fatih Akin. Ja. Da taucht plötzlich Pornofilme auf, wo sie in so als Jugendliche oder junge Schauspielerin mitgespielt hatte, unter anderem die mega geile Kükenfarm.
Wie ist das? Das ist kein. Den Titel hast du dir jetzt ausgedacht.
Nee, das stimmt wirklich. Und zwar,
damals
gab es noch eine Diskussion, ob das denn alles sein darf und Filmpreis gewonnen und Sibel Kekilli. Und dann tauchte eben dieser Film auf, die mega geile Kükenfarm, so heißt er wirklich. Wer es recherchieren möchte, es geht um so einen Wissenschaftler, der in seiner Kükenfarm sich so junge Hühner ranzüchtet, um die dann pornografisch irgendwie weiter zu verwenden. Ne?
Ekelhaft.
Ja, absolut ekelhaft, abstoßend. Und dann habe ich mir den Film wirklich mal angeguckt, weil ich hatte Michael Gantenberg gefragt, so aus Spaß am Telefon, welchen Film findest du besser, Gegen die Wand oder mega geile Kükenfarm? Und dann hat er gesagt, ich muss nochmal vergleichen. Naja, auf jeden Fall habe ich den Film dann geguckt. Der Wissenschaftler, das ist so ein Typ, der hat einfach einen weißen Kittel an, so eine halbe Nickelbrille. Und als er an zu sprechen fängt, stellt sich raus, der kommt wohl aus Gelsenkirchen, ne? Spricht so richtig Ruhrpott-Slang, ne? Und und hat da so ein paar Zettel vor sich und tut so, als würde er so wissenschaftliche Studien betreiben, geht dann in seine Kükenfarm, ne, und packt die Damen dann aus, unter anderem Sibel Kekilli. Die schnappt an und er, legendärer Satz für mich, hör mal, Gott, da habe ich mir was dran gezüchtet.
Oh Gott, ist das alles schrecklich.
Ja, und jetzt komme ich ja zum Eigentlichen.
Ja.
Es war natürlich eigentlich auch gemein. Ne? Ich glaube, es war damals von der Bild-Zeitung, die es dann ausgegraben hat, sie damit genau in dem Moment mit zu konfrontieren. Und dann wurde ihr Vater, sie ist ja türkischstämmig und in Stuttgart, glaube ich, geboren oder bei Stuttgart. Ihr Vater arbeitet, glaube ich, bei Mercedes am Band. Und ihr Vater, der wohl aus Ostanatolien stammt und dann eben damals als junger Mann nach Deutschland gekommen ist und hier seine Familie gegründet hat, klar, wenn du aus Ostanatolien kommst, dann hat der Ehrbegriff für dich ja noch eine andere Bedeutung. Und der wurde dann eben auch von der Bild-Zeitung konfrontiert damit.
Na, sagen wir so, er wurde einfach auf miese Art und Weise in die ganze Sache für ein paar Schlagzeilen mit reingezogen.
Genau. Und dann haben sie ihn eben konfrontiert und dann hat er gesagt, und das möchte ich jetzt heute auch über dich sagen, über seine Tochter, sie ist ein reiner Delfin in einem verschmutzten Meer.
Oh.
Und das fand ich so schön. Und da deshalb möchte ich den...
Kalte Abfuhr an die Schangelpresse. Herrlich.
Ja, und die türkische Sprache ist ja so blumig und das fand ich dann wieder so toll, wie man einfach auch mit so einem blumigen Satz die Sache beenden kann für sich.
Ja.
Fand ich gut. Ja, und ich begrüße den nicht nur intelligenten, sondern auch strömungsförmigen, nett anzusehenden, ästhetischen Delfin in einem verschmutzten Meer. Ich grüße die wahre Stimme aus Hamm, die Stimme der Vernunft, den Kanzler der Herzen.
Ja.
Ich musste gerade nochmal überlegen, wie du heißt.
Du musstest nur mal kurz überlegen, wie ich heiße.
Ja, ja. Till Edward Hoheneder.
Ja.
Edward wusste ich noch, Till fehlte mir.
Ja, diese eine zauberhafte Begrüßung, so weit ausgeholt vorher. Das klingt ja alles so märchenhaft. Ich habe auch ein schönes Märchen am Wochenende habe ich ein schönes Märchen gesehen. Und zwar wurde einer meiner absoluten Lieblingsfilme wurde tatsächlich wiederholt, mal wieder im Fernsehen. Und zwar Sabrina vom legendären Billy Wilder.
Damals. Herrlich.
Das Drehbuch mit zwei anderen, glaube ich, noch geschrieben, aber die Regie natürlich von ihm, Billy Wilder. Ich habe aber nicht das Original gesehen mit Humphrey Bogart, William Holden und der zauberhaften Audrey Hepburn.
Ja.
Ich glaube, wenn
auch nicht
das
schlecht,
Attribut das zauberhaft jemals zutrifft auf eine Person, da kann es nur Audrey Hepburn sein, oder?
Ja, ja. Und Julia Roberts natürlich.
Ja. Und vielleicht noch Sibylle Rauch.
Aber Lorietta London wäre mir jetzt noch eingefallen, wenn die so heißt.
Nein, ich nehme alles zurück, ich bleibe dabei. Wenn für eine zauberhafte, dann wirklich Audrey Hepburn, wie gemacht für diese tolle
Frau. Und Julia
Frau,
Roberts.
Die ich auch großartig finde.
Ist auch eine tolle Schauspielerin. Das geht immer unter, dass sie aufgrund ihrer Rollenauswahl geht immer unter, wie gut sie als Schauspielerin eigentlich ist. Ja.
Absolut. Ich bin bei dir. Aber es war eben halt nicht das Original, sondern ein Remake. Ein Remake wurde gedreht und zwar vom Regisseur, wie heißt er noch, Pollack? Aber nee, doch, es war Sidney Pollack. Natürlich, Schauspieler und Regisseur.
Ja.
Natürlich. So, die zauberhafte Sabrina wurde gespielt von Julia Ormond, auch sehr schön.
Ja, ja.
Und den etwas störrischen, nur an Geschäften interessierten Linus Larrabee, den spielte Harrison Ford. Ja, und das ist ja so auch so ein bisschen so eine Aschenputtel-Version. Ne?
Darf es auch sein, finde ich.
Ja, Tochter des Chauffeurs sieht immer die schönen Reichen, die ihr Vater chauffiert, sozusagen Partys feiern mit Orchester und was weiß ich nicht alles, geht nach Paris und verwandelt sich in von einem normalen, unscheinbaren Küken in eine strahlende Schönheit und verdreht, als sie wiederkommen, allen die Augen. Und
den Kopf.
Ey Mann, da sind so lustige Sprüche gewesen in diesem ganzen Märchen, so viele lustige Sprüche. Ich habe mich wirklich abgerollt, ne? Über diesen Wortwitz. Das war herrlich. Zum Beispiel Linus Larrabee, der immer nur seine Geschäfte im Kopf hat, von dem man spricht, als einzigem Herzspender, der noch lebt.
Ach, herrlich, und
dann,
herrlich.
Und dann hatte seine Sekretärin ihm wohl irgendwie eine Tasche mit Wäsche gepackt und er guckt sie an und sagt, sie waren in meinem Wäscheschrank und sie sagt so einfach ungerührt, ja, ich war bis zu den Ellbogen in ihrer Unterwäsche und es fühlte sich an wie das Turiner Grabtuch. Und nur solche, diese ganzen Sprüche, das war
aber das ist
herrlich.
Auch, ja, und bei Billy Wilder denke ich immer, die altern gar nicht, diese Drehbücher.
Nein.
Weil das Original ist aus den 50ern und das Remake, glaube ich, aus den 90ern, da liegen 40 Jahre dazwischen.
Aber auch so ein Spruch, er will ja dann Sabrina von seinem Playboy-Bruder fernhalten und lädt sie dazu sogar zum Essen ein und sagt seiner Sekretärin auch, hier besorgen Sie Karten für ein Musical. Und die guckt ihn dann nur so streng an und sagt, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Und er so, wieso? Ja, Schauspieler, die plötzlich in Lieder und Tanzeinlagen ausbrechen. Und er stöhnt natürlich sofort auf. Und da kann ich mich dran auch, da musste ich auch so geil, weil Musicals habe ich auch als Kind gehasst. Ich habe das nie verstanden, warum dann auf einmal gesungen werden muss und so ein blödes Lied. Ich hab's, wie war das bei dir?
So Filme? Früher waren es die Operetten natürlich, ne? So, ich weiß gar nicht, wo die Trennlinie verläuft zwischen Operette und Musical. Müsste man auch mal feststellen, aber besonders scharf scheint die Linie nicht zu sein. Ich weiß aber, als Kind, da wirst du mir beipflichten, sie ja, du saßt vorm Fernseher und plötzlich fing die an zu singen. Ja. Und schon war dir der ganze Film nichts mehr wert. Du hast gedacht, warum tun die Erwachsenen mir das an? Ey, ich habe es immer persönlich genommen.
Ja, My Fair Lady, sagte meine Mutter, oh, den gucken wir aber, ne? Und das ist ja so ein schöner Film und herrlich. Und dann wird da auf einmal gesungen, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blüht. Ich dachte nur, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Das darf doch wohl nie wahr sein. Ja. Man hatte ja hinterher schon Angst, dass in jedem amerikanischen Film auf einmal gesungen wird.
Gottes Willen. Ja, und so war es eben auch bei La La Land, dass ich mich an den Film nicht rangetraut habe und bin dann aber irgendwann doch ins Kino gegangen, weil der für so viel Furore gesorgt hat. Und dann kommt die Anfangsszene und dann singen sie auf der Autobahn und tanzen auf den Autodächern und dann wollte ich schon rausgehen. Ja. Und Gott sei Dank bin ich geblieben, weil die Anfangsszene hat mit dem Rest des Films dann Gott sei Dank nicht so viel zu tun.
Ja, ich weiß, dass du ein Fan von dem Film bist. Für mich ist es bis heute so, wenn gesungen wird im Film, habe ich äußerste Schwierigkeiten.
Ja.
Kann ich mir eigentlich nur schwer geben. Aber wie gesagt, Sabrina, egal ob als Remake oder im Original, Billy Wilder, ein verdammtes Genie.
Ja.
Übrigens, Sidney Pollack hat Billy Wilder dann den Film tatsächlich auch vorgeführt und hat ihn getroffen. Ne?
Oh, mutig.
Und genau, und er wurde dann später mal gefragt, wie hat denn Billy Wilder reagiert? Und Pollack meinte, sagen wir es so, er hat nicht versucht, mich zu erwürgen. Und ich bezahlte anschließend das Dinner.
Ja, sehr schön, sehr schön. Er war ja eigentlich ein umgänglicher Mensch. Nur er hat ja, weil ihm kein Regisseur recht war, bei Some Like It Hot, manche mögen es heiß, selber Regie geführt.
Ja.
Und was er gar nicht vorhatte. Er wollte eigentlich nur der Autor des Films sein. Und hat es dann eben selber gemacht. Ach ja.
Allumfassendes Genie, ne? Egal ob Regie, Drehbuch, Skript, Idee. Mein Gott, Billy Wilder, ja.
Wurde mal gefragt, wie er sich seinen Tod vorstelle.
Also, und was hat er gesagt?
Er möchte als 102-Jähriger auf seiner Geliebten, von deren Ehemann erschossen werden, auf frischer Tat.
Oh Gott.
Ja.
Sehr skurril, aber er hatte ja auch österreichische Wurzeln. So.
Ja, da sind wir schon hochaktuell. Österreichische Wurzeln. Peter Lindbergh-Ausstellung in Hamburg. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Ne? Du warst ja letzte Woche in Hamburg.
Peter Lindbergh, war der wirklich Österreicher?
Nein, der war Deutscher. Das Beste ist, weißt wo, der ist in Polen geboren, ne? 1944. Aha. Und weißt du, wo der aufgewachsen ist, Kindheit und Jugend?
Nee.
Duisburg.
Duisburg,
ja.
Duisburg, reiner Duisburger.
Genau. Hat so Schaufenstergestalter gelernt bei Karstadt und Horten und hat sogar Handball gespielt bei TuS Rheinhausen. Ja.
Ja, bitte.
Später dann zum Welster avanciert und ja, und es ist eben, das wollte ich dir noch sagen, es ist gerade die Lindbergh-Ausstellung hier.
In Hamburg.
In Hamburg, im Museum für Kunst und Gewerbe, direkt am Bahnhof. Untold Stories heißt die. Und ja, man hört nur Gutes. Vielleicht, wenn es sich das nächste Mal hierher verschlägt, gehen wir zusammen dahin, ja?
Ja, da sind ja sowieso immer sehr interessante Ausstellungen. Ich habe da mal eine Ausstellung über Haushaltsgegenstände gesehen.
Ja, ja.
Und also ganz normale Sachen. Und da standen natürlich zum Beispiel so ein Toaster aus den 50er Jahren von Graf Görz herum. Und du als autoaffiner Mensch wirst natürlich wissen.
Ja.
Das lege ich dir jetzt einfach mal.
Ja, ja. Warte, lass mich raten.
Welches legendäre Automobil hat Graf Alexander Görz gezeichnet?
Den Datsun 251.
Wieso 251?
Das habe ich mir einfach ausgedacht, aber dazu und stimmt, oder?
ja, der dazu und stimmt, aber es war der
512.
Das war der 240Z.
Ja, da war ich ja nah dran. Also bei einer Schätzfrage hätte ich gewonnen.
Ja, ja, sicher. Ey, bei einer Schätzfrage hätte ich gewonnen. Was hast du dir denn da am Wochenende wieder zusammengeraten bei Jörg Pilawa? Was war das denn wieder für eine Nummer?
Ich weiß ich auch nicht.
Ja, wie weiß ich auch nicht?
Ja, ich war ja quasi als Nautikexperte zum Thema Nordsee geladen und plötzlich musste ich über Radwege und Plattdeutsch auf Sylt sprechen. Ja.
Ja, und da
Punkt.
Hast du dir mal schön von Bernd Stelter die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, du weißt ja, ich kann gönnen.
Ja, aber sag mal, das war aber irgendwie nicht so richtig durchdacht, oder? Mit dieser Show.
Nee, das, wenn der Produzent oder Producer der Show, einer Quizshow, die am Telefon erklärt, wie die Spielregeln sind, lang und breit, also sagen wir mal eine Viertelstunde, und kommt dann nochmal in die Garderobe und macht dasselbe nochmal, dann weißt du, hier stimmt was nicht im Konzept. Weil eine gute Quizshow, die passt auf den Bierdeckel.
Ja, ja.
Und es kam, wie es kommen musste. Aber egal, es gab eine
wo wir da gerade sagen, du bist nah dran gewesen. Der Mann heißt natürlich Albrecht Graf von Görz und nicht Alexander. Ich hatte es eben ausgesprochen und mich schon, dachte schon, nein, das ist nicht richtig. Aber er hat natürlich nicht nur den Datsun Z240, sondern vor allen Dingen den legendären BMW 507 gezeichnet. Du siehst ja, in diesen Quiz-Sendungen muss man ganz genau sein und man muss ein gutes Konzept haben, sonst marschiert Bernd Stelter mit 8 einfachen Fragen einfach durch und am Ende gewinnt keiner.
Und am Ende hat er wieder nicht gewonnen, aber das ist, glaube ich, sein Schicksal. Aber ich kann dich beruhigen, Till. Das wurde aufgenommen letzten Freitag von 13:30 bis 14:45.
Ja.
Und von dort aus ging es direkt in die Aftershow-Party. Abends ging es dann ins Rief, direkt an der Elbe, am Hafen. Ne? Also quasi vis-à-vis vom Hensler.
Ja.
Und man sitzt da auf der Terrasse quasi direkt am Wasser. Und die AIDA kam vorbei und mein Schiff kam vorbei, diverse Containerschiffe. Also man sitzt da wirklich gut, man speist auch ganz gut.
Ja.
Alle super nett. Und dann ging es um 4 ins Bett. Allerdings erst samstags nachmittags um 4.
Ach, das ist doch zauberhaft.
Ja.
Habt ihr ein bisschen Kaffee getrunken, um euch wach zu halten?
Ja, wir haben,
herrlich. Und wenn man dann mal ins Labern kommt, ne, da ist doch alles her. Ist doch wunderbar.
Also mein Trick ist gar nicht Kaffee, sondern viel Wasser. Zwischendurch viel Wasser trinken.
Ja. Du trocknest sonst aus. Du wirst müde. Viele Leute werden einfach müde, weil sie zu wenig Wasser trinken.
Ja.
Ich habe das erlebt. Wir waren am dem Samstag auf einer Hochzeit, als es so schwül war.
Stimmt, ihr wart ja schon zurück in Hamm.
Heidewitzka, ja. Und es war schwül, aber die Hochzeit war sehr schön. Nachmittags im Garten. Und da musste man auch immer schön Wasser trinken, um nicht zu vertrocknen. Und das war sehr schön, war übrigens. Die Braut hatte ihrem Bräutigam einen Sänger aus Simbabwe geschenkt.
Bobby Mugabe, Boss of Zimbabwe, where do we go from here?
Und er war so ein bisschen sehr reggae-lastig, ne? Und das war sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
Er hätte zwischendurch mal seine Gitarre stimmen können. Aber er konnte ja nicht ahnen, dass Fachpublikum anwesend war.
Er konnte nicht ahnen, dass du da grimmig rumstehst.
Nein, ich fand es trotzdem.
Du hast dich doch so ein bisschen gewunden, ob der Länge der Hochzeit. War es denn trotzdem noch eine schöne Party für dich?
Es war eine wunderschöne Party. Und es ist ja immer so eine Party, wenn die direkt nach der Trauung anfängt, die muss ja erst ins Rollen kommen. Ne? Da müssen die Leute sich durch den Nachmittag dann langsam mit dem Alkohol in eine bessere Laune, und das ging hinterher noch richtig schön ab, es war richtig toll.
In Stellung bringen.
Ja, und da hatten wir es auch wieder, der Rasta-Man sang No Woman No Cry und dann bemerkt natürlich einige wieder ganz gewichtig, ja, dafür ist es ja jetzt zu spät.
Ja, keine Frau, und kein Schrei.
Ja, und da wollte ich natürlich schon wieder als Experte dozierend mich vors Mikro stellen und sagen, ihr Trottel, das es stimmt ging, überhaupt gar nicht.
Es ging dir über die berühmte Hutschnur.
Ja, weil genau das heißt es eben nicht. Also der Song bedeutet eben nicht keine Frau, kein Geschrei, sondern nein, Frau, weine nicht. Das ist gemeint. Es ist ein tröstendes Lied für die Frauen. Weint nicht, ihr Lieben. Alles wird gut.
Ne? Ja.
Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Auch Every Breath You Take ist ein Stalker-Song, ein bösartiger.
Ey, da können wir nochmal eine Spezialfolge machen über Songs, die ganz anders gemeint waren. Das ist eine gute Idee.
Ja,
gute
Idee. I Will Always Love You zum Beispiel hier. Ne? Wo Whitney Houston den besten Hund kaputt singt. Always love you.
Um Missverständnissen vorzubeugen, du hältst Whitney Houston auch für eine gute Sängerin, ne?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Aber da ist es diese Manierismen, diese Gesangsmanierismen, dieses das war mir da ein bisschen zu viel. Aber da geht es auch um Trennung.
Ja,
und
ja.
Das ist kein Liebeslied. Es
und geht deshalb aufgepasst, liebe Cousinen, womit ja die Frauen sowieso gemeint sind, aber auch die Männer. Ey, ist das nicht geil, dass dieses Gendern der Wörter mittlerweile so weit war, dass einige auch Cousininnen geschrieben haben. Wobei Cousinen, sonst wären wir ja Cousins. Ne, Cousins.
Ach so.
Ja, und mit Cousinen sind ja sowieso erst schon mal die Frauen gemeint. Und weil wir das Ganze ja so raffiniert umgedreht haben und nur wirklich überzeugte Feministen sind, haben wir eben Cousinen gewählt, zärtliche Cousinen.
Ich kann hier jeder Frau eidesstattlich versichern, dass ich nun wirklich nichts zu Hause zu sagen habe. Das wirklich, ich bin hier nicht am Drücker, sondern meine Frau führt hier ganz eisern das Zepter, aber mit liebevoller Hand. Das muss ich hier auch mal sagen. Und ich fühle mich sehr wohl in meiner Gefangenschaft.
Du kannst bei euch zu Hause alles machen, was sie will.
Ja, ich kann ganz genau.
Ja, aber jetzt nochmal eine Aufforderung an unsere Cousinen. Wie gesagt, da sind alle mit gemeint. Wir sind hier heute, nicht nur heute, wir sind immer genderneutral.
Ja.
An alle Cousinen, schreibt uns, wenn euch ein Song einfällt, der vom Autor ganz anders gemeint war, als er nachher vom Publikum aufgefasst wurde. So ähnlich wie eben Every Breath You Take oder Born in the USA.
Ja, oder von den Beatles, Got to Get You Into My Life. Das ist ja auch, denken auch viele, ach guck mal, er war alleine, er muss sie wiederfinden. Aber es geht bei dem Song einfach um Marihuana.
Ach.
Paul McCartney hatte Marihuana das erste Mal probiert in Mitte der 60er Jahre und war so begeistert und hat dann geschrieben, Got to Get You Into My Life. Und Marihuana ist gemeint und nicht etwa irgendeine Freundin oder Frau, mit der er damals liiert war. Ja.
Was ist denn an der Theorie, dass bei Lucy in the Sky with Diamonds LSD gemeint war?
Ja, nix.
Gar nichts?
Nee, das ist einfach wieder so ein typisches Schreibergeschmurksel. Es gibt diese Zeichnung tatsächlich noch. Ich glaube, die ist sogar neulich erst mal wieder aufgetaucht. Julian Lennon, der Sohn von Cynthia und John Lennon.
Der selber mal einen Hit hatte, nämlich?
Too late for goodbye.
Genau, zu spät für einen guten Einkauf.
Ja.
Ja?
I speak English, you too. Julian Lennon ist als Kind von der Schule nach Hause gekommen mit einer Zeichnung. Und John Lennon hat gefragt, was ist denn das hier? Was hast du denn da gemalt? Und der kleine Julian hat wahrheitsgemäß berichtet, das, was man auch auf dem Bild sieht, das ist Lucy im Himmel mit Diamanten.
Ach.
Lucy in the Sky with Diamonds.
Habe ich wieder was gelernt.
Könnt ihr mal googeln, das Bild gibt es tatsächlich noch.
So ja, aber bitte auch Zuschriften eben zu dem Thema. Welcher Song war anders gemeint?
Ja, da gibt es noch reichlich und das ist immer wieder interessant, vor allem sich die Songs dann auch nochmal anzuhören. Ja, es hat natürlich viel damit zu tun, dass die Beatles zu dieser Zeit Sgt. Pepper wirklich tatsächlich viel LSD probiert haben und genommen haben.
Bist du denn der Meinung, man merkt das Sgt. Pepper an, weil ist ja doch sehr viel Kreativität drin, ne?
Ja, darf ich das zum Anlass nehmen und eine Zuschauerzuschrift dazu holen?
Lass mich mal einen Moment überlegen. Ja.
damit wir diesen Komplex vielleicht richtig behandeln können. Es schreibt uns nämlich die Cousine Olaf Johannes, schreibt uns, kann es sein, bezüglich zum Thema, warum Rockstars wohl nur in der Jugend Welthits schreiben konnten, dass das vielleicht auch etwas mit dem nicht geringen Konsum von bewusstseinsverändernden Mitteln, Substanzen, Drogen in der Jugend bei vielen Superstars zu tun hatte. So haben meines Wissens die Beach Boys, schreibt er, nach dem Ende des LSD-Konsums nie wieder einen Hit geschrieben. Was denkt ihr?
Ui. Ja, ist schon auffällig bei einigen, ne? Wobei, ist ja immer eine sehr hypothetische Frage, was wäre, wenn?
Ja, die Frage kann man natürlich auch umdrehen. Wären die Songs oder die Musiker vielleicht noch kreativer gewesen, wenn sie keine Drogen genommen hätten?
Tja, ja, aber also wenn sie nach der Drogenphase nichts mehr zustande gebracht haben,
ja, weil,
dann könnte man ja daraus schließen, dass es eben von den Drogen abhängig war, ne?
Ja, da könnte man aber auch an dem Verfall so vieler Rockstars könnte man dann auch sagen, ja, zu viel Drogen genommen, das ist einigen gar nicht gut bekommen. Nimmst du zum Beispiel mal, ich glaube letzte Woche verstorben, Peter Green, der legendäre Gitarrist der ersten Fleetwood Mac Besetzung.
Ja.
Mit Songs, die, naja, wir Älteren erinnern uns, Albatross.
Albatross, oh well, ist von ihm, ne? Das weiß ich sogar. Ja,
ja, The Green Manalishi und so weiter. Stop Messing Around, die ganzen Blues-Songs. Black Magic Woman. Peter Green hat definitiv so viel Drogen genommen, dass er ab Anfang der 70er einfach auch gar nicht mehr bei sich war und einfach total verfallen ist. Dasselbe gilt für Syd Barrett, den ersten Gitarristen von Pink Floyd, der dann von David Gilmour ersetzt worden ist.
Ja.
Zu viele Drogen, psychische Störungen, bipolare Sachen, die dadurch entstanden sind.
Ja.
Dieser Brian Wilson, auch ganz schwer geschädigt von seinem enormen Drogenkonsum. Da könnte man wohl eher sagen, da ist nicht mehr viel gekommen, weil die auch einfach fertig waren, weil die durch waren.
Wir werden das nie ergründen können, das ist ein zu weites Feld.
Ja,
gilt ja vielleicht für den anderen eben auch nicht, ne?
Ja, und wie viel sind an den Drogen gestorben, könnte man ja auch sagen. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones.
Genau.
Ja, gut, Brian Jones wurde hinterher ermordet, aber...
Da kann man da kann man wirklich sagen, dass da nicht mehr viel kam nach dem Tod, ne?
Da gibt es eine Zuschrift von Cousine Olli. Und meine Frage, schreibt er hier, ihr sprecht viel über die größten Bands, die besten Gitarristen und Hymnen der Musikgeschichte, das ist wahr, auch heute haben wir uns dem schon wieder kurz gewidmet. Eine, nämlich die Band, die mich seit den Tagen der pickligen Pubertät fasziniert und emotional gepackt hat und die ich auch heute noch für Konzerte um die halbe Welt verfolge, spielt bei euch keine Rolle. U2! Findet ihr die einfach scheiße? Geht euch Bono auf den Sack?
Nein.
Könnte ich ja auch akzeptieren. Naja, nicht wirklich. Oder was ist der Grund?
Ja, ich weiß aus Gesprächen mit dir, da kann ich die ersten zwei Fragen schon beantworten. Nee, es ist nicht so. Bono geht uns weder auf den Sack, noch finden wir U2 scheiße.
Ja. Jetzt könnten wir es schon fast beenden.
Aber
das tun wir nicht. Das tun wir nicht.
Lass uns mal über U2 sprechen, das ist doch eine gute Idee.
Ja, wir können mal kurz über U2 sprechen. Und zwar, ich glaube, 83 war es, dass das Album War rausgekommen ist. Ja, ich meine, es wäre 83 gewesen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal New Year's Day gehört habe.
Ja.
All is quiet on a New Year's Day. Und ich total fasziniert war von Gesang, vom Arrangement, von den Gitarrensounds. Irgendwie klang das anders, als was zu der Zeit irgendwie sonst so rumkreuchte und fleuchte. Und ich weiß, dass ich begeistert war. Und danach kam dann der Titel irgendwann auch Sunday Bloody Sunday.
Ja, da habe ich übrigens mit dem Rest unserer Band gewettet, dass die Nummer niemals in die Top 20 kommt.
Ach echt? Ja, das ist teuer gewesen, oder?
Selten lag ein Mensch mehr daneben. Was ja, ist da das ein Superhit geworden, ne?
Ja, und da hat mich natürlich auch gleich wieder fasziniert, wieso Sunday Bloody Sunday, was ist denn da gemeint? Da war ich natürlich schon gleich wieder fasziniert und habe mich dann über die Hintergründe des Bloody Sunday, der schrecklichen Bürgerkriegsgeschichte zwischen Nordirland und Irland und den Engländern und was weiß ich nicht nur alles.
Ja, Katholiken, Protestanten.
Ja, ja, Katholiken, Protestanten. Da war ich natürlich auch sofort drin und fand das alles ganz faszinierend. Dann habe ich die im Rockpalast gesehen, der Auftritt auf der Lorelei, habe mir die Platte dazu gekauft und dann habe ich sie verloren.
Aha.
Dann kamen ihre ganz großen Erfolge.
Ja.
Und dann habe ich sie so ein bisschen verloren, weil das kennst du sicherlich auch. Du bist als Tourneemusiker, fährst du, was weiß ich, wir sind von Hamm mit Till und Obel nach München gefahren. Du warst 7 Stunden im Auto unterwegs und hast 7 Stunden Radio gehört. Das heißt, du hast mindestens 8 Mal With or Without You an einem Tag gehört.
Ja, die Nummer ist echt totgenudelt worden, ne?
Und irgendwann sitzt so du dann langweilig. Im Auto ja. Und der Sender wechselt von HR3 zu SWR3, dann zu Bayern 3 und du hörst immer nur 2 Mal die Stunde hast du dann With or Without You gehört. Ich konnte es nicht mehr hören.
Ja.
Da hab ich sie so ein bisschen verloren.
Wie findest du denn Pride in the Name of Love?
Ja, fand ich okay.
Das war eine der frühen Nummern.
Fand ich natürlich sehr okay, weil sie natürlich Martin Luther King gewidmet war.
Ja.
Oder ist. Und da kannst du dir dafür nicht vorstellen. Das fand ich ja immer gut bei U2. Die hatten einfach, die hatten eine Message, die hatten eine Botschaft. Liebe.
Ja. Auch bis heute, Liebe, ne? Man kann ja sagen, sie haben eine Botschaft. Und meinst du nicht, dass das die großen Bands auch ausmacht, dass sie eine Attitüde haben, dass sie eine Philosophie haben, dass sie für was stehen?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Reiz. Man kann sich ja an diesem, wie man Gutmensch ist ja mittlerweile Beleidigung, was ich schrecklich finde.
Ja.
Aber Bono hat einfach wirklich unheimlich was bewegt.
Ja, aber wo du es gerade sagst, muss ich auch nochmal sagen. Wenn ein Mensch gut ist, was kann man daran schlecht finden?
Ja, es ist schrecklich.
Das leuchtet mir nicht ein. Nee.
Bono hat sich unermüdlich für Nelson Mandela, für eben Martin, das Erbe von Martin Luther King engagiert, für Sun City damals gab es doch diese,
ja.
In Südafrika gab es doch Sun City, so eine Art Las Vegas.
Ja, ja.
Und da haben ja viele Rockstars gespielt.
Ja.
Obwohl es Apartheid herrschte. Und das hat man vielen Rockstars übel genommen. Ich glaube, sogar Queen haben in Sun City gespielt.
Ja, ja.
Heino auch, glaube ich.
Zusammen haben die da gespielt.
Ja, wahrscheinlich. Bono und Little Steven Van Zandt haben dieses Artists United Against Apartheid damals mitgegründet.
Achso, ich hätte fast gesagt, Springsteen hat auch da gespielt, aber dann kann er ja nicht.
Nee, der war auch strikt dagegen. Und der Song hieß eben I Ain't Gonna Play Sun City.
Ja.
Und da war natürlich auch, da war der Beitrag.
Sun City.
Ja. Yeah, 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 yeah. Das war super. Und da war der U2-Beitrag, nämlich, dass sie den Song Silver und Gold gespielt haben mit Keith Richards zusammen, natürlich an der Gitarre.
Bitte.
Ja, also
ja, aber es ist doch so eine große Band, muss auch für irgendwas stehen und eben einen Standpunkt vertreten und auch ihre Berühmtheit ausnutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Also das ist für mich, ist das ja miteinander verbunden. Wenn eine Band völlig darauf scheißt, dann ist sie für mich aus Plastik.
Du, ja. Was habe ich auf der Hochzeit noch mal wieder zum 100. Mal irgendwo hingeschrieben in ein Gästebuch oder auf so Herzchen? All you need is love. Punkt.
Ja.
Beatles.
Ja.
Oder auch ein sehr schönes Zitat von der letzten Beatles-Scheibe. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Das finde ich auch einen ganz tollen Satz.
Ja.
Ja. Dass die Liebe, die du nimmst, muss gleich sein mit der Liebe, die du gibst. Ich glaube, wenn wir das alle befolgen würden, hätten wir weniger Probleme.
Ja, ich kam gerade in meinem Kopf, kenne mich natürlich mit Popmusik nicht so aus wie du, welche neueren Bands eben dafür stehen, und das gibt's ja, da fallen mir wahrscheinlich gerade nicht ein, Coldplay vielleicht.
Ja, die zum Beispiel sagen, wir gehen gar nicht auf Tournee, wir machen keine Welttournee mehr, weil das unter klimatechnischen Aspekten einfach nicht keine gute Idee ist. Ne?
Ja, ja.
Ist ja mal eine sensationelle Aussage.
Ist das so die letzte große Stadionband? Was fällt uns?
Coldplay?
Ja.
Nein, Metallica
ist auch eine große Stadionband, aber die stehen, glaube ich, nicht für irgendwelche politischen Botschaften.
Ja, da kenne ich mich jetzt weniger aus, um die Botschaften in der Metal-Szene. Aber weißt du, wo U2 mich wiedergeholt haben?
Wo denn?
In einem der, wie ich finde, berührendsten Songs über Liebe und Trennung, nämlich One. Ach. One von U2 ist für mich ist ein Song, den ich auch praktisch nicht hören kann, ohne in Tränen auszubrechen.
Ja.
Weil ich den so berührend finde, weil ich den so elegisch, so berührend finde, tatsächlich.
Aber das ist auch ein Song, der immer missverstanden wird. Ne? Der ist auch so ein Song, der gerne bei Hochzeiten gespielt wird. Ne? Bono sagt hier eher Bitteres als Süßes über die Liebe. Ne?
Und ja, es geht hier um die Trennung, geht's natürlich. Ne?
Ja, wir sind nicht eins.
We're not the same. We got to carry each other. Aber es ist ja hier dieses Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?
Aber das ist doch ein Cover, oder nicht? Die Nummer.
Nein, das ist doch kein Cover.
Doch, von Johnny Cash.
Ja, Johnny Cash hat's gecovert, ja natürlich. Ja.
Entschuldigung, hab mich gerade falsch ausgedrückt. Ja, so rum war's.
Ja, aber was mich, ich weiß, weil ich kann mich noch erinnern, es geht darum, dass man sich, wenn man in einer Beziehung ist, eben halt gegenseitig unterstützen muss, dass man sich sehen muss, dass man sich lieben muss, ne? Dass man begreifen muss, dass wir we're one, but we're not the same. Also meine Frau hat mal zu mir gesagt, ganz am Anfang, pass auf, ich liebe dich, ne, aber ich will nicht ein Mensch mit zwei Köpfen sein.
Ja.
Und das habe ich damals nicht verstanden, erstmal so in meiner glücklichen Duselei. Ich habe gedacht, wir müssen alles gemeinsam.
Wie kam das bei dir an?
Ja, ich war verwundert. Wie meint sie denn das? Ne? Und weil ich war natürlich, ich kam aus einer gescheiterten Ehe. Und dachte, ich habe jetzt jemanden gefunden, der alles gleich toll findet wie ich.
Ja. Und der du alles, hast auch gedacht, das muss so sein.
Ja, dass man alles gemeinsam gut finden muss, ne? Dass man immer dasselbe macht, dass man praktisch gar nicht getrennt sein will. Und meine Frau hat mir schon, die hatte auch sehr viele Bekannte und Freundinnen, die woanders wohnten, aus dem Studium. Und dann hat sie die auch besucht und da war ich so eifersüchtig und dann hat die mir relativ schnell einen Zahn gezogen und hat gesagt, pass mal auf, mein Junge, nur wer gerne gehen darf, der kommt auch gerne wieder. Und das waren so Lektionen, die ich lernen musste, ne?
Ja.
Dass man eben halt, wir sind eins, aber wir sind nicht gleich.
Ja,
ne?
Ja.
Und jeder muss den anderen unterstützen. Wenn ich sowas höre wie, den biege ich mir noch zurecht, dann denke ich immer nur, was? Bist du bescheuert? Was ist denn das für eine Aussage? Man verliebt sich doch in jemanden und so wie er ist. Und was soll das dann? Den biege ich mir noch zurecht.
Ja, ja.
Verstehst du das?
Wir haben uns schon mal im Kleinen so ein bisschen darüber ausgelassen, weil Revolverheld singt davon, ich lasse für dich das Licht an. Also er macht alle möglichen Sachen, die ihm eigentlich gar nicht passen. Ne? Er lässt das Licht an, er verkauft seine Plattensammlung oder verbrennt seine Plattensammlung, wenn sie die nicht mag. Und da haben wir uns auch schon mal drüber aufgeregt, wie kaputt musst du sein, dass du deine ganze Persönlichkeit aufgibst für jemand anderen. Ne?
Ja, ja, absolut. Ich finde das immer sehr erstaunlich. Du weißt ja, dass ich ein ausgesprochener Nachtmensch bin, ne?
Ja.
und teilweise ja hier so bis halb drei, also von mir nachts oder beziehungsweise morgens um halb drei oder drei eine E-Mail zu bekommen, ist ja nichts Ungewöhnliches. Und viele sagen dann immer, wenn du dann am nächsten Morgen etwas länger schläfst, sagt denn deine Frau da gar nichts? Was sagen die denn dazu? Und dann sage ich mal, gar nichts. Meine Frau hat mich immer gelassen. Die hat einfach gesagt, du bist ein Nachtmensch, ich nicht, aber gibt ja hier keinen Gruppenzwang.
Ja, ja.
Und ich wurde dann nicht umgepolt, weißt du? Oder es wird nicht von mir verlangt, dass ich morgens aufstehe. Nee. Und weil das so ist, mache ich freiwillig dafür andere Sachen, die meine Frau nicht so gerne macht. Also, und darum geht's, glaube ich, auch in diesem schönen Lied One von U2, We Got to Carry Each Other.
Dass man sich ergänzt.
Ja.
Ja.
Und ich weiß noch, als mir klar wurde, dass meine erste Ehe wirklich kaputt war und als das auch ausgesprochen war.
Ja.
Und da werde ich nie vergessen. Da bin ich nachts ins Auto gestiegen, weil ich nicht schlafen konnte und einfach auch so fertig war von dieser ganzen Lawine, die da auf mich zugerollt kam. Und dann bin ich in die Nacht so gefahren und da lief genau dieses Lied im Radio, One.
Ja,
und,
interessant.
Ja, und
eben auch in der Originalversion, ne?
Ja, ja, überflüssig zu sagen, dass ich habe geheult wie ein Schlosshund, ne? Über meine eigenen Fehler, über die ganzen Versäumnisse, über das, was passiert ist, aber was man nicht mehr ändern kann, ne?
Ja.
Und am Ende bleibt dann nur noch, dass man sich, da gibt's ja diese Textzeile, you say, love is a temple, love is a higher law. Also ja. Liebe ist ein Tempel, Liebe ist ein höheres Gesetz. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't keep holding on to what you got, because all you got is hurt. Das heißt, in diesem Tempel der Liebe, da darf man den anderen nicht unterdrücken.
Ja.
Auf
ja.
seine Knie zwingen, dass er, ne? Dass nur noch der Schmerz übrig bleibt. Und ja, von daher habe ich zu U2 eine ganz besondere Beziehung. Und finde ich, weiß Gott nicht scheiße. Tolle Band.
Ja, ich komme jetzt zum dritten Mal drauf, aber ich muss die Frage nochmal stellen. Was hältst du von dem Cover von Johnny Cash?
Grandios natürlich.
Was denkst du, warum er genau diese Nummer gecovert hat?
Weil ihm, glaube ich, die Bedeutung des Songs... Weil er das, glaube ich, genauso ähnlich sieht, wie wir es gerade besprochen haben. Ich glaube,
ja, ja.
Dass
Johnny klingt Cash alles schon nach Johnny Cash, ne?
Ja, er war ja sehr krank und sehr gebrochen. Am
ist das
Ende.
Auf dem Album drauf, wo auch Hurt drauf ist?
Ja, ja, American Recordings, glaube ich.
Was ja im Original, ne? Glaube ich, auch von Nine Inch Nails ist, ne?
Ja, ja, Trent Reznor.
Und genau. Sind da nur Cover drauf?
Ja, da ist, ja, ja, genau. Da ist ja auch American Recordings, deswegen auch. Da ist ja auch vom unglaublichen Tom Petty I Won't Back Down drauf.
Ja, ja.
You can stand me out at the gates of hell, but I won't back down. Das ist natürlich für jemanden wie Johnny Cash, der mit dem Mittelfinger, mit der berühmten Geste berühmt geworden ist, der bekannt dafür ist, dass er niemals sich vor irgendjemandem gebückt oder sonst was gemacht hat. Ein ganz besonderer Titel, ne?
Ja, ja. Ah, ja. Ja.
Es ist eine tolle Platte und gerade diese morbide Brüchigkeit in seiner Stimme, diese ganze Lebenserfahrung, die er hinter sich hat. Natürlich auch Drogen, Eskapaden ohne Ende.
Ja,
Über Jahrzehnte. Auch sehr gläubige Phase, dann wieder nicht. Und all diese ganze Lebenserfahrung hat er dann einfach in diese Cover gepackt, ne? Und darum
ja.
Fallen die auch so tief, glaube ich.
Ja, ey, von der Platte sind, glaube ich, so viele Songs für verschiedene Filme benutzt worden.
Ja, es läuft einem aber auch manchmal eiskalt runter, wenn man das alles hört. Ja, ja, kommen wir ganz einfach raus, wenn ich dir sage, dass in Hamm Kommunalwahl ist.
Und Johnny Cash steht aber nicht so auf dem Zettel da, ne?
Aber unser Oberbürgermeister, der bestehende, ist natürlich noch besser.
Ja, wie ist sein Slogan? Jetzt
mit dem Hintergrund wirst du seinen Slogan noch besser gutieren können.
Ich stelle mir jetzt so eine alte Westernstadt vor, wo sie so die Bürgermeister. Ja, erzähl mal.
Meine Vision für Hamm: innovativer als Silicon Valley. Und da siehst du ihn hier auf so einem schwarzen Hintergrund an so ein paar Kabeltrommeln stehen. Ich weiß nicht, ob das die neuen Internetleitungen sind.
Und du brauchst 3 Stunden, um dir die neueste Single von den Stones runterzuladen.
So ungefähr. Oder siehst du, HP heißt er, wird er nur genannt, Hunsteger oder Hunst, ich sage immer nur Hunstöter Pötermann. Ich glaube, er heißt aber Hunsteger Petermann.
Also mit Nachnamen, heißt, oder ist das eine der Vorname?
Das ist einer der, er hat mehrere Nachnamen, nämlich diese Hunsteger, obwohl als Vorname, vielleicht heißt er Hunsteger mit Vornamen, Hunsteger Petermann. Auf
das
jeden Fall.
Ja mal was. Das wäre ja mal ein Grund.
Wird er nur HP genannt.
Ja, und, verständlich.
Und dementsprechend hängen ja auch zigtausend Plakate, wo einfach nur draufsteht, HP bleibt OB. Und da siehst du schon, innovativer geht es nicht.
Bis
mit so einer ausgeblichenen orangen Schrift, wo du dann auch wirklich denkst, Leute, habt ihr die nur von vor 5 Jahren im Keller gehabt? Habt ihr die nur schnell... Die können wir doch noch nehmen, oder? Die sind doch noch gut.
Ah, ja. In den Kommunalwahlen, der Wahlkampf, da ist was los. Habe ich eben auf Spiegel Online gelesen, du sicher auch.
Ja.
Das würde ich sehr freuen. Also die Grünen fordern ja Wahlrecht schon mit 16.
Ja.
Und
Bin ich dagegen, weil ich habe zu viele 16 hier. Ich habe 4 Kinder, die...
Ja, warte, jetzt die Begründung von Robert Habeck, weil die Jugendlichen heutzutage reifer sind als früher.
Das meinte er, das ist doch wohl nie sein Ernst, oder?
Also, sämtliche Kabarettisten haben natürlich schon wieder den Bleistift gespitzt, ne?
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist aber wirklich das Dümmste, was ich in letzter Zeit gehört habe, wirklich. Ja, die sind überhaupt gar nicht reifer als damals, im Gegenteil. Die hängen ja noch mit 25 zu Hause rum bei Mama.
Ja, die musst du rausklagen.
Ja, rausklagen, ja, rausschmeißen, wirklich, ey. Ja. Gott, ey, das hat er doch nicht wirklich im Ernst gesagt, oder?
Doch, hat er gesagt. Also, das ist ein seriöses Medium.
Meine Güte, ey. Da wäre ich doch wahnsinnig. Oh Gott, ey. Nee, also da muss ich wirklich sagen, sag mal.
Nein!
Ja,
ja, aber was sagst du denn? Du könntest dich da auch mal engagieren. Dann würden die nicht auf solche Ideen kommen.
Nee. Also Politik, sorry, bin ich wahrscheinlich, du weißt ja, ich kann nicht so gut lügen.
Das ist Extremist. Warte, da habe ich eine Zuschrift, die passt dazu, die lese ich dir jetzt mal vor.
Ja.
Hast du sicher auch schon gelesen, aber die muss ich lesen. Liebe Cousine, damit sind wir alle gemeint. Ne?
Natürlich.
Ladies and Gentlemen sozusagen in einem Wort. Liebe Cousine, auf dem Weg mit meinem Motorrad zur Zugspitze bzw. zum schönen Eibsee in Garmisch-Partenkirchen habe ich mir die Pausen mit eurem Podcast versüßt. Ich bin eine treue Cousine der ersten Stunde und muss sagen, dass die gestrige Folge bis dato die beste war, weil am authentischsten. Ja, die lief echt gut, die letzte Folge, das muss man schon sagen. Ne?
Ja, 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 ja.
Jetzt pass auf, Till, jetzt geht's um dich. Halt dich fest.
Ja.
Und setz dich hin.
Ja? Ich setze. Ja.
Gerade Till zeigte sich ausgesprochen versöhnlich, was die Geschmacksrichtung bei der Wahl von Musik betrifft.
Aha.
Ja, warte. Du wirst langsam warm schon, ne? Du bist nicht versöhnlich. So.
Gelassenheit.
Noch vor ein paar Folgen zeigte er sich sehr impulsiv bei meinem Vorschlag, den Aliens The Logical Song von Supertramp vorzuspielen.
Mit einem scheiß Supertramp oder was? Ey, Gelassenheit?
Das Wort kommt jetzt. Meine Tränen hierüber trocknen, wenn auch sehr langsam. Gestern war dann eine neue Gelassenheit, welche an den Tag legt und welche euch sehr gut zu Gesicht steht.
Weil ich deinen Song, den du genannt hast, gut fand. Ja, gut, wenn ich ihn gut finde, was soll ich da sagen?
Weitermachen genauso. Und dann wieder draufkloppen, schreibt er zur Versöhnung hier rein. Ne?
Ja, so meinst du.
Grüße, Rainer aus Vietnam.
Ach, Vietnam-Rainer ist es wieder. Ja,
auf dem Weg nach Garmisch. Ne? Rainer Holt-Henrich. Sehr gut.
Ja, aus dem Gelassenheit. Ich sag's dir, in dem Moment, wenn du mir mit Moskau von Genghis Khan kommst oder ähnlichem Schwachsinn, ey, ist mit meiner Gelassenheit hier ruckzuck Feierabend.
Nein,
ey.
Ich weiß um die Bedeutung dieser Liste und normalerweise treibe ich ja solchen Schabernack und hätte schon längst irgendwie Going to Ibiza oder The Wenger Bus is coming.
Gar nicht so schlecht.
The Wenger Bus is coming oder Boom, 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 I want you in my room von den Wenger Boys, hätte ich schon alle vorgeschlagen, wie ich das gerne mal auf dem Boot einfach so eingespielt habe, um dich aufzuschrecken.
Ja, allerdings.
Ja.
Ich bin hier auch noch über eine Zuschrift von Cousine, wie heißt er denn hier? Wird das nochmal klar? Ah ja, Cousine Adam Edward. Ja, schreibt er, das ist wirklich mein Zweitname. Er lädt uns zu seiner Hochzeit ein.
Ja, wann ist das denn?
Keine Ahnung, hat er uns noch nicht geschrieben.
Ja.
Aha, möchte ich auf diese. Es wird eine fabelhafte Hochzeit, auf der auch mit Sicherheit der ein oder andere Diplomatensprudel fließen wird. Damit meint er. Sehr gut. Schönes Wort für Champagner, ne?
Ja, toll. Ja, ja, ja.
Auf der aber auch das gute, ehrliche Pilz aus dem Ruhrgebiet nicht fehlen darf.
Nicht fehlen
darf. Auch, ja, verhungern wird auch niemand, da wir beide polnische Wurzeln haben. Ja. Ich sage jetzt schon, wenn wir können, kommen wir.
Ja.
Aber Adam schreibt auch, also nachdem er uns wirklich auch lobt und so weiter und so fort, da sind wir wieder bei der jüngeren Generation. Mit großem Interesse verfolge ich auch die Feedbacks der anderen Cousinen und kann der Majorität nur beipflichten, dass ihr nunmehr nach über 50 Jubiläumsfolgen in der Gegenwart angekommen sein müsstet und uns am Cousinenfreitag regelmäßig mit euren präzisen Gegenwartsanalysen beglücken solltet. Diese würden mich in vielerlei Hinsicht interessieren, da ich mich trotz meines Alters mit eurer Generation viel mehr verbunden fühle, als man es vermuten würde. Vor allem die Welt meiner Schülerinnen und Schüler, in Klammern Till, wird es mit Sicherheit sehr gut kennen,
ja,
gleich für mich mehr und mehr einem Paralleluniversum. Dennoch oder gerade deshalb würden mich eure Gedanken zu den aktuellen Themen Umweltschutz, Black Lives Matter, Datenschutz, Generationenkonflikt etc. sehr interessieren. Darüber hinaus, und das geht garantiert an deine Interesse, an deine Adresse, würde mich auch eure ehrliche Meinung zu dem Thema Political Correctness interessieren. Und ob es euch auch so tierisch auf den Sack geht, dass jeder egomanische Intelligenzallergiker, Allergikerin, Allergikus auf seine, ihre Rechte pocht, obwohl sein, ihr größter gesellschaftlicher Erfolg das Verlassen des mütterlichen Uterus war. Ein bisschen sehr Adam Edward da, so ein bisschen sehr auf die Verbaldrüse gedrückt.
Ja, war viel drin, sagen wir es mal so.
Was hältst du denn von dem Thema Political Correctness? Du bist ja...
Ich bin ja einer, der nie unter die Gürtellinie geht und auch nie dahin, wo es weh tut. Nein, ich habe mir... Nein, ich halte natürlich gar nichts. Also je nachdem, in welchem Bereich. Aber in der Kunst... Und okay, ich kann jetzt alle Gemüter beruhigen. Ich nehme jetzt einfach mal Comedy mit rein. In der Kunst hat Political Correctness nichts zu suchen. Kunst darf provozieren, Kunst darf auch hart sein, Kunst darf auch Grenzen überschreiten, muss Grenzen überschreiten. Und ja, ich halte es tatsächlich, ich weiß, Journalisten zerfleddern das Thema teilweise schon wieder, aber ich halte es damit Kurt Tucholsky, Satire darf alles.
Ah ja, okay.
Ja.
Ja, Political Correctness, ja. Ich finde das auch alles wahnsinnig. Ich werde auch teilweise, ich muss sagen, ich werde der Diskussionen, die da teilweise angezettelt werden,
ja,
gar nicht mehr her und ich stelle an mir die Lust fest, dem auch nicht mehr folgen zu wollen.
Ja, aber ja, also das du, Thema sollen wir heute nicht aufmachen, weil ich glaube, da können wir lange drüber sprechen.
Ja.
Ja.
Und da möchte ich es mal... Datenschutz, wie halte ich es mit Datenschutz? Du sprichst mit jemandem, der immer noch bei Saturn seine Postleitzahl an der Kasse nicht sagt. Also,
ja.
Entschuldige mal bitte, als alter Revoluzer. Ich möchte noch zum Abschluss auf eine Zuschrift hinweisen, die mich wirklich amüsiert hat.
Ja.
Und zwar von unseren Cousinen Nadine und Marc. Die beiden hatten den Cousinentraum im Savoy, in unserem liebsten Savoy-Hotel gebucht, waren total begeistert und schreiben, wir sind ja, also wir genossen den zauberhaften Sonnenuntergang auf dem Dach des Savoy mit Cocktail und Spezialitäten vom Grill. Als uns auffiel, dass sich einige Menschen um uns herum recht auffällig verhielten. Wir selbst sind ja noch recht junge, saftige Cousinen, sind aber im TV eher nur zappend unterwegs. Daher bekommen wir den Klatsch und Tratsch nur am Rande mit. Dennoch sind uns einige Gesichter und auffälliges Verhalten C-Promi verdächtig vorgekommen.
Also die waren auch da, so 10 Promis.
10 Promis oder C-Promis? Ich glaube, bei den Leuten, die jetzt kommen, würde ich eher von Konsonanten-Promis oder Umlauten sprechen.
Einfach nur noch von Umlauten, nicht mehr von Promis.
Ja,
wen hast du denn
Jenny
da?
Jenny Elvers schreibt, sie war noch unsere Generation.
Ja.
Das hat sie, die hat man wohl irgendwie noch erkannt.
Ja.
Jetzt pass auf. Dann haben sie gegoogelt und sie haben Dschungel und Porno gegoogelt und dann richtig haben sie festgestellt, da sitzt Melanie Müller.
Ja.
Kennst du die?
Ja, die war mal Dschungelkönigin, das war sie und hat vorher immer Pornos gedreht.
Aha.
Ist mittlerweile Mallorca-Sängerin, im Moment sicher nicht so viel zu tun.
Ah ja, okay. Dann haben sie gegoogelt Dschungel und Currywurst. Und dann kam dabei raus, kannte ich auch mal wieder, weil die markante Sonnenbrille erinnerte die beiden an Currywurst. Google lieferte direkt und korrekt Chris Töpperwien. Ist der der Sohn vom Fußballreporter?
Nee, weder verwandt noch verschwägert, hat aber wohl so 1, 2 oder 3 Currywurstbuden und eine große Fresse.
Aha.
Ja.
Dann haben sie Teilnehmer DSDS gegoogelt und sind dann über viele Bilder dann auf die Idee gekommen, dass Joey Heintle am Nebentisch sitzt, kenne ich auch nicht.
Auch war wohl DSDS-Teilnehmer und hat auch den Dschungel gewonnen.
Ah, toll.
Ja.
Ja, es fand wohl offensichtlich ein Dschungeltreffen statt. Das Lagerfeuer wurde kurzerhand durch eine schicke Fatboy-Lampe ersetzt. Und dann sechselte eine Dame und der Name Janine war herauszuhören. Auch hier half Google sehr schnell weiter. Janine Sachsen alias Janine Meissner aka Janine Pink.
Aha.
Kennst du die?
Die sexy Sechsin. Und
was ist das?
Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Aber bei Meissner fällt mir die Frau ein, die Lebensgefährtin von Abby Tust, die damals unser Vater Graf.
Nicole!
Nicole Meissner, ne? Hatte die nicht?
Ja.
Die war schwanger von Peter Graf, ne?
Ja, war sie?
Ja. Das ist eine andere. Diese ist eine andere.
Ach so.
Ne? Aber da ist mir der Name Meissner. Beim Porzellan und eben Peter Graf.
Ja.
Ne? Vertraue ich auf Meissner.
Meissner Porzellan, ja. Aber ist doch wieder herrlich, oder? Da sitzt du im Savoy schön auf der Dachterrasse und dann reden sich da alle wieder schön laut um den Verstand. Ne? Hallo, Achtung, bitte mal herhören, wir sind prominent. Köstlich.
Ja, so Abende haben wir da ja auch schon gehabt, ne? Herrlich.
Ja, und wir lieben diese Abende. Da habe ich schon wieder richtig Bock auf Savoy bekommen.
Ja.
Und ich darf dir verraten, wir sind ja auch nächste Woche zusammen da.
Am Wochenende,
Ja, das wird doch alles schon wieder sehr zauberhaft. Dann kommen wir jetzt zu unserer Spotify-Playlist, mein Lieber.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du mir heute zu bieten hast.
Ja, ich habe einen Klassiker für mich ausgegraben, der mir doch die Tränen in die Augen treibt. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich mit der Familie nochmal von der Eva, Frau, die als Kind oder Jugendliche im Auschwitz-Lager war, die ich bei Lanz getroffen habe, bei der ich mich entschuldigt habe. Und ich habe mittlerweile einen ganz guten Draht zu der Familie. Eben auch zu ihrer Tochter und und da bin ich drauf, weil ich da ja über meinen Vater auch gesprochen habe in der Sendung, bin ich auf den Song Leningrad von Billy Joel gekommen.
Ah!
Der ist von 89 und der hat mich so durch die Woche begleitet. Ich habe immer wieder reingehört und mir vorgestellt, wie es für die jungen Männer damals gewesen sein muss. Und darum geht es ja auch in dem Song.
Ja.
Ja, also ey, keine Billy leichte Joel. Kost, nichts für die kleine Pause.
Nein. Aber Billy Joel ist einfach ein Top, also vergesst mir bitte schön nicht Billy Joel. 1000 super Songs geschrieben, mit Bedeutung, wunderbare Love-Songs, She's Always a Woman to Me. Ah, was für ein toller Song.
Ja.
Leichte Songs wie Uptown Girl, aber auch Leningrad oder eben halt, wie heißt der noch, der Song über Vietnam? And we were sharp, sharp as a knife. Heißt der nicht sogar, ach ey.
Ja, ja. Also es lohnt sich nochmal bei Billy Joel einzuhören und bitte in die Liste den Song Leningrad. Oder Leningrad.
Ja, das lässt mir jetzt wieder keine Ruhe, wie dieser Song heißt. Meine. Good Night Saigon.
Ja.
Natürlich. Ja, Good Night Saigon. Nicht Good Night. Good Morning Vietnam ist natürlich der Film gewesen. Good Night Saigon. Oh Gott.
Ich habe auch ein bisschen geschwankt, aber Leningrad ist halt natürlich aufgrund meiner Historie oder die meines Vaters. Dann für mich nochmal berührender.
Ja, toller Song. Finde ich auch super. Berührt mich auch wahnsinnig. Gibt es auch übrigens eine tolle Dokumentation drüber.
Ja.
Wie sie dann da nach Russland gefahren sind und so sich getroffen haben. Ganz, ganz toll. Als eine der ersten Bands hinter dem Eisernen Vorhang. Ja, da... Gut, das gefällt mir sehr gut.
Mein lieber Till Edward, was hast du denn für mich heute mitgebracht für die Liste?
Ja, ich habe den Blues bisher straflässig vernachlässigt und deswegen werde ich heute ein Lied nehmen von Pops Staples. Und zwar Pops Staples, also Gevatter Staple, um es mal lustig auszudrücken, war sozusagen der Chef der Staple Singers. Ja, wie Staple Singers sind so, wie nennt man das am besten? Soul, Gospel, Blues-Truppe.
Ja.
Und aus der zum Beispiel die hervorragende Sängerin Mavis Staple hervorgegangen ist, die von Prince und Michael Jackson vergöttert und verehrt wurde.
Und auch gefördert.
Ja, also Michael Jackson hat sein berühmtes Chamon von Mavis Staples sogar geklaut.
Ah, ja, ach so, das hast du erzählt letztens, ja.
Ja, ja. Prince hat auch, glaube ich, mit Mavis Staples gejammt und Musik gemacht. Aber der Chef von den ganzen Staples Singers war natürlich Pop Staples. Und er hat nach seinem Tod ein paar Aufnahmen hinterlassen und hat seiner Tochter Mavis gesagt, don't forget this. Sie hat dann die Aufnahmen zu Ende gebracht mit Jeff Tweedy von Wilco. Mhm. Und ein Lied von dieser Platte ist Somebody Was Watching Me. Und das ist Somebody Was Watching ist meine Wahl. Ein Song, der mich total berührt, der mich hypnotisch in die Lyrics reinzieht. Mit einem tollen Twist in den Lyrics, toll gesungen. Ich finde es sensationell. Punkt. Fertig aus.
Ja, kommt mit auf die Liste.
Kommt mit auf die Liste. Diese Platte sollte sich jeder, der sich für Blues und Soul interessiert, unbedingt reinschrauben, reinziehen. Meine Güte. Ein bewegendes Werk. So, das hat sich doch schon wieder gelohnt. Ey, Billy Joel, da bin ich doch schon wieder begeistert. Den
das Schöne ist, ich sag dir sowas und eine Woche später weiß ich alles darüber, weil du es mir erzählst.
Ja, Billy Joel ist echt, mein Gott, Vienna ist auch so ein toller Song. Ach Gott, ey. Billy Joel, ganz toller Typ. Ich werde es nicht vergessen, er war mal bei, weißt du noch, es gab Willemsens Woche doch mal im ZDF, ne?
Ja.
Oder, und da war er mal zu Gast. Und da erzählte er, dass sein Vater, der ja in Nürnberg geboren war oder in Nürnberg gelebt hat,
ja,
mit dem kleinen Billy, bevor er, sein Vater war Jude und ist natürlich geflohen vor den Juden.
Vor den Nazis.
Nach Amerika. Sein Vater war Jude und ist natürlich geflohen vor den Nazis. Mhm. Und sein Vater hat so immer darauf geachtet, dass er streng seine klassische Klavierausbildung vorantreibt. Ne?
Ja.
Und Billy interessierte sich natürlich für die Beatles. Und zwischendurch, wenn sein Vater dann wieder Billy, was spielst du da? Hat er dann immer so Popmusik gespielt, aber dann so in Beethoven-Art und Weise. Und dann hat er das vorgemacht am Klavier bei Willemsen. Dann hat er zum Beispiel Uptown Girl, hat er dann so Beethoven-mäßig gespielt. Tip, tip, ti, diddle, tit, 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 tit. Das ist so klassisch klang, ne?
Ja.
Und hat sich immer mit solchen Sachen rausgerettet, wenn er wieder zu viel Pop gespielt hat oder komponiert hat oder ertappt wurde. Ja, ganz toll. Billy Joel, super. Ja, da sind wir doch schon wieder am Ende.
Ja.
Meine Güte, was für ein Ritt wieder.
Das sage ich dir, ja.
Toll, 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 toll. Ich bin begeistert. Was machst du jetzt?
Ich werde
wir tatsächlich. Wir sind ja über das Mittagessen schon hinaus. Was gibt's zum Kaffee?
ich habe jetzt so Rezepte entdeckt, wo man eben einen glutenfreien und auch fast zuckerfreien Eiweiß-Käsekuchen machen kann. Und das probiere ich gleich mal aus. Und jetzt kommt's: Heute Abend gibt's Hänzlers schnelle Nummer.
Bah, aber es wird auch gekocht.
Genau. Steffen kommt vorbei, dann haben wir so ein paar Weiber eingeladen. Nein.
Nein.
Hänzlers schnelle Nummer, das ist, naja, kann man selber gucken. Er hat ja auch eine.
Ja.
Es gibt eine Internetseite mit Hänzlers schneller Nummer. Man muss das gar nicht über Instagram oder anderen konsumieren. Und da findet man tolle Rezepte.
Ja, habe ich übrigens in den letzten Wochen mindestens 10 Dinger von nachgekocht. Hier alle begeistert gefuttert. Haben sogar Steffen dafür gelobt, als ich neulich mit ihm telefoniert habe. Haben wir gesagt, dass das natürlich nichts mit einer schnellen Nummer zu tun hat, ne? Für jemanden, der als Koch nicht geübt ist.
Stimmt, stimmt. Da kannst du wenigstens die dreifache Zeit rechnen, ne?
Ja, ja. Und er meinte, ja gut, sagt er, wir schneiden die Videos natürlich auch schön schnell zusammen, ne? Ich sage, ja, vielen Dank, ey. Und ich stehe da mit schwitzendem Oberkörper nackt und bin da am Hacken, damit es alles so schnell geht wie bei dir.
Ja.
Nein, tolle Rezepte kann ich nur bestätigen. Aber dass du jetzt auch noch eine Backfee wirst,
ich stecke da noch in Kinderschuhen. Ich weiß noch nicht. Aber so zwischendurch, wir sind ja jetzt beide in dem Alter, wo man nachmittags mal was Süßes braucht.
Ja. Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja, wenn du die Backfee wirst, dann bin ich noch mehr verliebt in dich.
Ja.
Das ist schon mal klar. Und mit diesen Impressionen möchte ich mich von dir verabschieden. Und
ja,
kann
was
es kaum
machst
erwarten.
Du denn heute noch? Was machst du heute noch?
Ich springe jetzt gleich erstmal in den Pool. Ich bin hier schweißgebadet von unserem Podcast.
Ja.
Und ich werde.
Freitag ist Cousinentag. Diese Hitze, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Das sind ja.
Ich werde gleich den Rasen mähen und ich werde davon berichten. Meine Frau hat mir schon angedroht, ich muss gleich noch mit ihr zu IKEA fahren.
Ui. Ja.
Ja.
Du bist wirklich ein guter Mensch.
Ich bin wirklich aber auch abgebrüht, ne?
Ja.
Dass ich mich da. Und ich werde berichten.
Willst du einen Hotdog essen?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Teelichter kaufen?
Nee, auch nicht. Ich glaube, es wird viel schlimmer werden. Ich glaube, sie will wirklich Sachen kaufen und sowas alles.
Sachen?
So Möbel und sowas.
Ach so, Möbel.
Und ich ahne, dass ich da was zusammenbauen muss. Und davor habe ich natürlich eine Wahnsinnsangst.
Zu Recht.
Und überlege mir jetzt schon, wie ich ihr das ausrede, ohne dass es dann noch teurer wird.
Oh Gott. Ja, aber ihr habt doch alles. Ihr braucht doch nichts mehr.
Ja, aber du weißt, wenn der Chef sagt, wir fahren zu IKEA, was soll ich denn da machen?
Stimmt, da geht es ja gar nicht unbedingt um Möbel, ja.
Was glaubst du denn, was ich da hier für einen Aufriss hier mache? Nix. Bin schön folgsam.
Immer mal hinsetzen gibt zwischendurch.
Keine Streicheleinheiten. Ja, und Wasser trinken. Ich nehme mir einfach eine schöne Kornschorle mit in so einem Flachmann.
Ja, das ist ja genau das Richtige bei dieser Hitze. Eine schöne Erbsensuppe und eine Kornschorle. Mit Köttbullar.
Ja.
Ja.
Ja, du die Backfee, ich die Ikea-Fee. Wir sehen uns bald wieder und nehmen mal wieder von Angesicht zu Angesicht auf. Da freue ich mich schon. Also.
Ja, und ich sage hier aus Hamburg,
mein Schatz.
Lodi nicht an Büdelbatschen, bis nächste Woche.
Ja, ahoi und tschüssing.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.